Entschuldigung, schon krass. Weil dieser Bau ging ja nicht ein halbes Jahr, das ging, das ging doch eine Warnung, es hatte viele Menschen. Acht Leute, das soll für uns schon eine Warnung sein. Amen. Acht Leute, nur acht Leute. Auf der einen Seite ist es eine Warnung, auf der anderen Seite auch, wir werden wenige bleiben wahrscheinlich. Es ist einfach so, auch wenn man es nicht möchte. Und da gefällt mir wirklich ein Abschnitt eines Verses sehr gut. Das heißt, wacht nun und bittet alle Zeit. Amen. Es ist wirklich ein Wachen, das festzuhalten.
Amen.
In mir ist das nicht drin, Herr Jesus. Ich muss irgendwie den Geist üben. Ja, Herr, du kommst zurück. Das üben, bis es wird. Bis es zu meinem Sein wird, Herr Jesus. Wacht nun und bittet alle Zeit.
Amen.
Es bedarf eines Wachens. Man ist schon so schnell weg wieder. Einfach weg. Oder heute dachte ich, ja, das habe ich schon gehört. Es ist verrückt. Aber das habe ich schon gehört, das hat keine Kraft, das entwickelt keine Kraft in mir. Sondern ich muss dir sagen, Herr, sag es immer wieder.
Ja. Amen.
Bis es das bewirkt, was es bewirkt.
Amen.
Das bedarf dieses Wachen. Nicht dieses Können irgendwie.
Ja.
Ich muss nicht können, aber auch wach sein und den Wunsch haben, wirklich zu so einem Priester und König zu werden.
Amen.
Amen.
Und bittet alle Zeit. Also es bedarf schon etwas von unserer Seite. Ich glaube, die Zeiten, wo wir zusammenkommen, schöne Versammlung und dann tschüss, das ist vorbei. Und doch ist alles freiwillig. Und doch wollen wir alle, sonst wären wir ja nicht hier.
Amen.
Und der Herr schafft.
Amen.
Wie weiß ich auch nicht, wer schafft.
Amen.
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 Dieses Wochenende steht ja unter der Überschrift Die Zeichen der Zeit über die Wiederkunft Jesu Christi und das Kommen des Reiches Gottes. Das ist ein gewaltiger Titel.
Ja.
Überlegt. Und diese Formulierung, die Zeichen der Zeit, die haben nicht wir uns ausgedacht, die hat der Herr Jesus selber gebracht. Ich lese das nochmal vor, diese Verse in Matthäus 16, Vers 1 bis 3. Dort steht, und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu, und um ihn, also um Jesus zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen vom Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend wird, sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Sturm, denn der Himmel ist rot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zu beurteilen, aber bei den Zeichen der Zeit könnt ihr es nicht. Bei den Zeichen der Zeit könnt ihr es nicht. So, der Herr hat hier diese Formulierung eingeführt und benutzt die Zeichen der Zeit. Und das bedeutet einfach, dass Gott Zeichen gibt. Er gibt uns Menschen Zeichen, um uns zu zeigen, in welcher Zeit wir leben. Deswegen heißt es die Zeichen der Zeit. Jede Zeit, besonders die Zeit, in der Gott etwas tun möchte, geht einher mit gewissen Zeichen. Und diese Zeichen kommen nicht irgendwo her aus dem Nichts, sondern sie sind schon geschrieben in Gottes Wort.
Amen.
Daran wissen wir, dass es Zeichen von Gott sind. Es gibt immer wieder auch Menschen, die irgendwas als ein Zeichen bezeichnen. Aber nur das ist eigentlich ein Zeichen, was schon in Gottes Wort vorher geschrieben steht. Und es wurde heute Morgen schon gesagt, als der Herr zum ersten Mal auf die Erde gekommen ist, vor 2000 Jahren, auch dieses Kommen ging einher mit Zeichen der Zeit.
Amen.
Und hier, die Pharisäer, Sadduzäer, die Religiösen, die Gläubigen der damaligen Zeit sozusagen, sie haben vom Herrn ein Zeichen vom Himmel gefordert. Aber der Herr sagt ihnen, er will ihnen kein Zeichen vom Himmel geben, aber es gibt schon Zeichen der Zeit. Nur haben sie nicht erkannt. Und selbst die sie erkannt haben, wollten sie nicht wahrhaben. Das ist schon verrückt. Heute Morgen wurde das auch kurz erwähnt, als die Weisen aus dem Morgenland kamen und den neugeborenen Christus gesucht haben, sind sie zum Herodes gekommen und der Herodes hat die Schriftgelehrten gefragt, wo und wann wird der Messias geboren? Und das Verrückte ist, sie konnten ihm genau sagen, wo er geboren wird. Und mit Sicherheit wussten sie auch, dass der Zeitpunkt jetzt da war. So, sie wussten, dass der Messias kommt und sogar wo. Aber es gab keine Wendungen, keine innere Reaktion. Sie hatten das Wissen, aber sie hatten nicht die innere Wendung und Buße, die dafür nötig ist. Und der Herr hat ihm hier gesagt, in unserer Übersetzung steht es nicht, aber in vielen anderen Übersetzungen sagt der Herr noch, ihr Heuchler. Er sagt, ihr Heuchler. Und das ist schon sehr stark. Warum Heuchler? Aber wenn man das sieht, dann muss man sagen, jemand, der gläubig ist und die Bibel kennt, aber sich nicht um die Zeichen der Zeit kümmert, für den Herrn ist es ein Heuchler. Wenn wir sagen, wir erwarten die Wiederkunft des Herrn, aber wir interessieren uns nicht für die Zeichen der Zeit, das passt nicht zusammen. Der Herr Jesus fordert uns hier mit diesem Vers auf, dass wir uns kümmern um die Zeichen der Zeit. Dass es uns nicht egal ist. Und lobt den Herrn. Bei dem ersten Kommen Jesu Christi vor 2000 Jahren gab es Zeichen. Und auch beim zweiten Kommen des Herrn, was noch bevorsteht, gibt es auch Zeichen. Und wir haben heute bei der Gemeinschaft am Tisch, kamen wir darauf, einer, der auch die Zeichen seiner Zeit erkannt hat, war der Daniel. Und ich lese kurz was vor aus Daniel 9. Daniel 9, die Verse 1 bis 3. Dort steht, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollen. So zu der damaligen Zeit, ungefähr 600 vor Christus, damals wurde ja Israel vom babylonischen Reich völlig zerstört und die besten Leute, zu denen dieser Daniel gehörte, wurden gefangen, weggeführt nach Babylon. Und das Israel mitsamt der Hauptstadt Jerusalem, mitsamt dem Tempel, das war völlig zerstört. Und das, was Gottes Reich auf der Erde sein sollte, lag da nieder. Aber es gab ein Wort von Gott, und das stand, wie hier geschrieben steht, im Buch des Propheten Jeremia. Und da hatte Gott schon gesagt, dass von der Zeit, wo diese Gefangenschaft ist, 70 Jahre vergehen werden, und dann wird ein Teil der Juden zurückkehren können, um Jerusalem und den Tempel dort wieder aufzubauen. Das war etwas, was Gott schon gesagt hat. Gott hat gesagt, 70 Jahre später wird ein Teil zurückgehen. Und es ist so gut hier zu sehen, dieser Daniel, der als junger Mann in diese Gefangenschaft mit weggeführt wurde, er war einer, der hat auf die Zeichen der Zeit geachtet.
Amen.
Es gefällt mir so, diese Formulierung. Ich achtete auf die Zahl der Jahre.
Ja, amen.
Wir achten heute an diesem Tag, worüber wir Gemeinschaft haben, wir achten auch auf die Zahl der Jahre. Und zwar nicht auf irgendwas, was wir uns ausgedacht hätten, sondern nur auf das, was Gott in seinem Wort aufgeschrieben hat und uns gegeben hat. Der Daniel hat sich das nicht ausgedacht mit den 70 Jahren damals. Sondern was hat er gemacht? Er hat die Heilige Schrift gelesen. Er hat hier in den Bücherrollen von Jeremia gelesen. Und wir machen heute nichts anderes. Wir schauen, was die Schrift uns sagt.
Amen.
Über die Zeichen der Zeit.
Amen.
Und dann müssen wir sehen in Vers 3, wie war die Reaktion von Daniel, als er das erkannt hat, dass die Zeit nahe ist. Hier steht, ich richtete mein Gesicht zu Gott. Lob den Herrn. Ich richtete mein Gesicht zu Gott.
Amen.
Das muss die Wirkung in uns sein, heute an diesem Tag und morgen, wenn wir über die Zeichen der Zeit Gemeinschaft haben.
Amen.
Wir sind nicht hier, um Informationen zu bekommen. Wir sind nicht hier, um mehr Wissen zu bekommen. Wir sind hier, damit dieses Wort in uns eine Wendung zu Gott bewirkt.
Amen.
Er sagt, ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen. In Fasten und Sack und Asche.
Amen.
Was für eine Reaktion.
Amen.
O Herr, mögen wir alle in diesen Tagen so eine Reaktion in uns haben.
Amen.
Wenn wir dieses Wort hören über die Zeichen der Zeit.
Amen.
Wir sind in einer ähnlichen Zeit wie damals der Daniel.
Amen.
Etwas Großes, das Gott tun will, steht kurz bevor. Und das, was er jetzt tun will, ist noch größer, als was er damals getan hat. Wir sind kurz vor dem Beginn eines neuen Zeitalters, wo das Reich Gottes auf die Erde kommt. Es ist unglaublich. Amen. Es ist kaum zu fassen. Ja. Oh Herr, und der Daniel hat so eine Reaktion gehabt, als er das gesehen hat. Aber das zeigt auch, wir müssen schon auch wissen. Manche Leute sagen, das ist nur Baum der Erkenntnis und Wissen, über diese Dinge zu reden. Das hat nichts mit Baum der Erkenntnis zu tun. Wir müssen diese Dinge auch wissen, damit wir verstehen, in was für einer Zeit wir leben.
Amen.
Aber das Entscheidende ist, dass dieses Wissen in uns so eine Wendung bewirkt. Ein Feuer anzündet.
Amen.
Dass das die Wiederkunft des Herrn nicht in unserem Kopf ist, sondern in unserem Herzen brennt.
Amen.
Und eine Wendung bewirkt.
Amen.
Und die Wendung von Daniel war so gründlich. Er hat ihn gesucht mit Gebet und Flehen in Fasten, Sack und Asche. Und wenn man dann sein Gebet liest, kann nur empfehlen, das mal zu lesen, Kapitel 9, wie er gebetet hat für Gottes Volk, für die Erfüllung von Gottes Vorsatz. Und das ist auch sehr entscheidend. Obwohl er gesehen hat, die Zeit kommt bald, hat er nicht gesagt, okay, sie kommt ja bald, dann warte ich einfach. Nein, er hat gebetet. Er hat gebetet, dass das, was Gott gesagt hat, auch eintritt wird. Und zwar jetzt und in seiner Zeit. Und so muss es auch mit uns sein. Wenn wir sehen, dass der Herr bald kommt und sein Reich kommt, dann lasst uns beten, dass es auch wirklich bald kommt.
Amen.
Lasst uns beten, dass der Herr bald kommt und dass er jeden von uns vorbereitet. Und auch Daniel hat absolut nicht nur für sich selbst gebetet. Er hat für Gottes ganzes Volk gebetet. Das müsst ihr wirklich mal lesen, das ist zu wunderbar. Er hat so ein Herz für das Volk Gottes und für die Erfüllung von Gottes Plan.
Amen.
So möge dieses Wort über die Zeichen des Heils wirklich so eine Wirkung haben.
Ja. Amen.
Lasst uns nicht denken, das sind nur Informationen. Das sind Informationen, aber die sind sehr wichtig für uns. Und sie sollen unseren Geist erwecken. Das ist der ganze Zweck von diesem Wochenende. Es uns innerlich anzuzünden und aufzuwecken, dass wir realisieren, in was für einer Zeit wir leben.
Amen.
Und dass wir auch als Reaktion wirklich zum Herrn beten und ihn suchen.
Amen.
Amen.
Amen. Vater, wir suchen dich. Amen. Wir wollen noch mehr klar die Zeichen der Zeit erkennen.
Amen.
Und auch verstehen. Oh Herr, und ganz uns auf das, was kommt, ausrichten.
Amen. Amen.
Lass uns die zwei Verse lesen, die da oben schon mal anstehen. Ihr könnt es auch in der Schrift zusammenlesen. 1. Mose 1, Vers 14. Wir können es auch hier einfach ablesen. Heute mal ausnahmsweise.
Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten, und der Tage und Jahre.
Amen. Ja, und Lukas 21, Vers 11.
Es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Seuchen und Hungersnöte und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden kommen.
Posaunen, verschiedene Posaunen und zeigt uns, was auf uns zukommt. Der Herr liebt uns und will uns nicht im Unwissenden lassen, damit wir die Zeit haben, uns vorzubereiten. Es ist wirklich seine Souveränität und es ist seine Liebe zu uns, dass er uns so viel zeigt und die Zeichen der Zeit, wie Clemens gerade gezeigt hat, uns offenbart. Und die sind wichtig. Und der Herr möchte, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und nicht sie ignorieren und denken, das macht nichts. Nein, wir leben in einer sehr, sehr wichtigen Zeit heute. Sehr besonderen Zeit, in einer Zeit, die eigentlich niemand wirklich jemals vor uns erlebt hat. Als der Herr zum ersten Mal gekommen ist, vor 2000 Jahren, wissen wir auch, dass Gott dieses Kommen angekündigt hat. Der Herr Jesus ist nicht einfach gekommen und niemand wusste Bescheid. Sondern beim ersten Kommen von Christus hat Gott sehr viele Dinge arrangiert, damit die Menschen ein Empfinden bekommen, jetzt kommt der Retter der Welt. Ja. Und eines dieser Zeichen natürlich war, was Clemens schon erwähnt hat, die Schrift. Zum Beispiel, dass der Messias in Bethlehem geboren wird, das hat Gott sein Volk wissen lassen, damit sie sich vorbereiten können. Aber Gott hat auch Zeichen am Himmel gegeben. Und wir wissen, diese Weisen aus dem Morgenland dort, die aus dem damaligen persischen Reich dort gekommen sind, die Perser, so wie Maschana doch aus dem Iran, dem heutigen Iran, sie haben dort, und Irak natürlich, Iran und Irak, sie haben dort damals durch Daniel und durch seine Schriften gelernt und gewusst, dass der Messias kommen wird. Und sie konnten sogar die Zeit von seinem Kommen nachrechnen, in Daniel Kapitel 9. Und diese Menschen dort, die Perser aus dem persischen Reich, sie haben auch den Himmel beobachtet. Und sie wussten genau, was diese Sterne und was das alles zu bedeuten hat. Das waren wirklich Astronomen. Und sie haben damals nicht so gute Teleskope wie wir heute. Aber sie waren geschult und wissen, die Zeichen zu beurteilen. Und das waren nicht einmal Juden. Sie waren Babylonier oder Perser zu der Zeit. Und die Schrift zeigt uns, dass als der Tag erfüllt wurde, dass der Christus geboren werden sollte, haben sie ein Zeichen im Himmel gesehen. Ein Stern. Sie nennen das den Stern von Bethlehem. Sie haben dort entdeckt, oh, wow, hier ist etwas da oben geschehen, das passiert nicht alle Tage. Und das hat in ihnen eine Reaktion gegeben und gewusst, da müssen wir hingehen. In dieser Richtung dort. Und sie haben ein wunderbares Zeichen am Himmel gesehen, mehrere sogar hintereinander, die ihnen die Gewissheit gegeben haben. Dort wird der Messias geboren. Und das letzte Zeichen, was sie gesehen haben, war dort im Westen, direkt über Israel, von ihrer Sicht, von Babylon aus gesehen, ist ja am Osten. Und plötzlich sehen sie dort im Westen ein Zeichen, einen Stern, so hell, wie sie nie gesehen haben. Und was es noch nie gegeben hat, solch eine Helligkeit ausgestrahlt. Und zu dieser Zeit haben sie sich aufgemacht, 1000 Kilometer, mindestens, sind sie gekommen von Babylon, dem damaligen persischen Reich, bis zuerst mal nach Jerusalem. 1000 Kilometer, nicht mit dem Flugzeug. Aber sie haben den Stern gesehen und wussten, da müssen wir hingehen. Und Gott hat es bestätigt. Und als sie in Jerusalem waren, haben sie Herodes gefragt und haben gesagt, und natürlich die Schriftgelehrten, haben wir ja vorher schon gehört, wo wird der König der Juden geboren? Und dort sagt die Schrift, und Jerusalem und Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Die sind alle erschrocken, als sie gehört haben, da wird ein König geboren. Natürlich, wir kennen die Geschichte, Herodes hat die Schriftgelehrten geholt und sie haben ihm gesagt, ja, wir wissen, er wird in Bethlehem geboren, etwa 7 bis 8 Kilometer südlich von Jerusalem. Und Herodes sagt, okay, geht und forscht nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, dann sagt mir Bescheid, damit auch ich komme und es anbete. Ja. Natürlich war es ein Trick. Aber auch das hat Gott den Weisen schon gezeigt und am Ende, wir wissen die Geschichte, sie sind zum Glück nicht auf diese Schlinge da reingefallen. Aber Herodes hat die schreckliche Tat des Kindermordes dort begangen, hat alle Kinder 2-jährig und jünger umbringen lassen in dem ganzen Gebiet von Bethlehem und seiner ganzen Region. Und das zeigt uns, dass dieser Stern schon erschienen ist, mindestens 2 Jahre davor. Weil sonst wird Herodes sie nicht 2-Jährige und darunter umbringen lassen. Sondern wir sehen, dass Gott schon lange vorbereitet hat. Mindestens 2 Jahre hat er den Weisen dort schon gezeigt, was kommen wird. Und dann heißt es sogar, als sie in Jerusalem waren, aus, natürlich zu einiger Zeit ist der Stern natürlich kurz verschwunden, damit Herodes nicht gucken kann, wo es ist. Aber als sie wieder herausgegangen sind und Jerusalem verlassen haben, früh morgens um 4 oder 5 Uhr, haben sie wieder nach oben geschaut und im Süden haben sie den Stern wieder gesehen. Und Matthäus Evangelium sagte, als sie ihn gesehen haben, freuten sie sich mit großer Freude. Und die Bibel sagt sogar, er ging vor ihnen her und blieb stehen vor und direkt über Bethlehem. Und dann sind sie dort angekommen und haben den Messias getroffen. Wie wunderbar. Halleluja. Und das hat der Herr gemacht bei dem ersten Kommen. So genau hat er die Menschen geleitet und hat sie vorbereitet auf sein Kommen. Und wenn der Herr das bei seinem ersten Kommen schon tut, wie viel mehr bei seinem zweiten? Das bedeutet nicht, dass wir jeden Tag und Nacht da draußen forschen müssen und uns mit dem Himmel da beschäftigen müssen und verschiedene Internetquellen und das ist nicht der Sinn der Sache. Hier geht es nicht um Neugierde, die wir befriedigen wollen, sondern es geht darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen und in der Zeit, in der wir heute leben. Und wir wollen kurz 2 Dinge zeigen, die in dieser Zeit sehr besonders sind. Und die sollen uns nochmal ein Bewusstsein dafür geben, dass wir tatsächlich in der Zeit leben, in der Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, zum zweiten Mal kommen wird. Und eines haben wir schon auch an der Gliederung geschrieben. Das erste waren die sogenannten Blutmonde, die man auch Tetrade nennt. Das ist ein Wort von, das auch die NASA gebraucht, um einen Zustand von einer totalen Mondfinsternis zu zeigen. Und zwar zeigt es uns hier, wenn wir 4 Vollmonde hintereinander haben, dann spricht die NASA von einer Tetrade. Warum? Das Wort heißt einfach übersetzt eine Viereinheit. Eine Viereinheit. Und diese Viereinheit bezieht sich auf Vollmonde, die hintereinander wie eine Einheit auftreten. Und natürlich der Abstand zwischen diesen Vollmonden, das liegt an der Bewegung der Himmelskörper, ist immer etwa 6 Monate dazwischen. So, das heißt, wenn alle 6 Monate eine vollständige Mondfinsternis und damit ein Blutmond auftritt, dann spricht die Schrift, oder nicht die Schrift, die Schrift der NASA vielleicht, die Wissenschaft von einer Tetrade. Und dass der Mond natürlich in Rot erscheint, das hat mit dem Brechen des Lichtes zu tun, das müssen wir jetzt nicht erklären. Ein roter Mond heißt, es ist eine totale Mondfinsternis, aber einiges von dem Licht der Sonne wird über der Atmosphäre der Erde gebrochen und scheint dann auf den Mond in einer roten Farbe. Deswegen erscheint der Mond rot. Obwohl der Mond nicht da ist, er ist ja hinter der Erde versteckt, aber das Licht der Sonne wird gebrochen über der Atmosphäre und so erscheint der Mond in Blutrot. Deswegen nennt man ihn auch Blutmond. Und wenn diese Mondfinsternisse 4-mal hintereinander erscheinen, in 2 Jahren, ja, und zwar immer im Frühling, Herbst, etwa mit einer halben Jahr Abstand, dann spricht man von einer Viereinheit, einer Tetrade. So, und wenn wir, ich habe es da unten aufgeschrieben, wenn wir mal gucken, wie oft diese Erscheinung in unserer Geschichte auftritt, dann sehen wir, dass von einem Jahr, das können wir nachrechnen durch einen Online-Kalender, der auf NASA zur Verfügung steht, vom Jahr 1 nach Christus bis 2013, also in über 2000 Jahren, gab es nur 55 solche Ereignisse. Das ist nicht wenig, aber auch nicht so arg viel. Also 55 Mal in über 2000 Jahren war der Mond 2-mal im Jahr in einer totalen Finsternis und erschien in Rot. und zwar immer in zwei hintereinander folgenden Jahren. Im ersten Jahr und dann im nächsten Jahr gleich noch einmal, ohne Pause. Also, ja, wie ich schon gesagt habe, Frühling, Herbst und dann im nächsten Frühling und im nächsten Herbst. So, die Besonderheit von den Tetraden, über die wir hier sprechen möchten und müssen, ist, von diesen 55 Mal gab es nur 10 Stück, das ist schon deutlich weniger, 10 Stück, deren Daten oder deren Tag, wo das aufgetreten ist, auf die jüdischen Feste gefallen ist. Und wir wissen aus der Bibel im 3. Mose 23, dort kommt eine Liste von Festen, die die Juden halten sollen. Und die Feste zeigen den Juden die Zeit an. Und aus der Bibel wissen wir, dass es 7 Feste gibt. Und das erste ist das Passafest. Und das Passafest wird immer gehalten in der Zeit vom Frühjahr ungefähr. Und das letzte Fest ist das Laubhüttenfest. Und das fällt immer in den Herbst, also etwa 6 Monate danach. Und hier geht es, die Besonderheit in diesen Tetraden der zweiten Zeile, in 10, ist, dass der erste Blutmond auf das Passafest der Juden fiel. Und der zweite auf den ersten Tag vom Laubhüttenfest. Und am nächsten Jahr wiederholte sich das Ganze. Das heißt, wieder war am Passafest ein Blutmond und am nächsten, am darauffolgenden Laubhüttenfest nochmal ein Blutmond. Das heißt, von diesen 55 Tetraden, die in 2000 Jahren geschehen sind, nur 10 davon fielen auf Passafest, Laubhüttenfest, Passafest, Laubhüttenfest. Und von diesen 10 nur 3 Tetraden seit 1492. Das ist schon ziemlich lang her. Also 1492, knapp 500 plus Jahre. In dieser Zeit, seit dieser Zeit, gab es nur 3 Fälle, in denen diese Blutmondfrequenz auf die Feste der Juden gefallen ist. Und das ist für uns wichtig. Und jetzt sehen wir, wo diese 3 Tetraden waren und wann sie waren. Die erste fand statt im Jahre 1493 und 1494. In diesen 2 Jahren fielen die 4 Vollmondfinsternisse auf die Feste der Juden. Und zwar genau zu der Zeit, als Amerika entdeckt wurde. Und zu der Zeit, als die jüdische Gemeinde in Europa verfolgt wurde durch die Inquisition. Und sie wurden aus Spanien zum Beispiel rausgeschmissen, verfolgt und gingen durch sehr, sehr schwierige Zeiten hindurch. In diesen Jahren war die erste. Die zweite war viel später. Es gab fast 400 Jahre keine Tetrade mehr. Und plötzlich im Jahr 1949 und 50 gab es die nächste. Und kurz davor wissen wir aus 1948, dass die Nation Israel wiederhergestellt wurde. 2 Jahre davor, oder 1 Jahr davor, wurde Israel wiederhergestellt. Da war die zweite Tetrade. Die dritte war 1967 und 68. Nämlich genau zu der Zeit, wo die Juden Ost-Jerusalem erobert haben. Das heißt, wir haben es in der letzten Versammlung gehört, als die Zeiten der Nationen erfüllt waren, war es wieder eine Viereinheit von Blutmond. Das war, wie ich gesagt habe, vom Jahr 1 bis zum Jahr 2013, diese 3. Heute leben wir im Jahr 2016. Noch ein paar Stunden. Vor 2 Jahren war eine vierte Tetrade. 2014, 2015. Zu der Zeit war wieder, zu der Zeit der Feste, ein Vollmond 4-mal hintereinander. Und wir wissen, dass gerade in diesem Jahr ist so viel, oder in diesen Jahren ist so viel passiert. Wir müssen erkennen, jedes Mal, wenn wir diese 4 Einheit sehen, der Blutmonde, die auf die Feste der Juden fallen, ist etwas Gravierendes geschehen für die Nation Israel. Es ist wie wenn diese Viereinheit vom Blutmond etwas ankündigt über ein Ereignis, das sehr, sehr wichtig ist für die Juden und für die Nation Israel. Ja, beim ersten wurde Amerika entdeckt und viele Juden sind dahin geflohen vor der Inquisition. Bei der zweiten wurde die Nation wiederhergestellt. Bei der dritten wurde Jerusalem wiedererobert. Und die vierte liegt für uns bereits in der Vergangenheit. Und ich glaube, wenn wir zurückgucken in den letzten ein, zwei Jahren, was geschehen ist, vor allem in der Wahl in den USA, mit dem, was dort geschieht, mit der Politik, die für Israel und für die Juden jetzt gedacht ist, dann merken wir, dass diese letzte Tetrade eine Ankündigung für uns ist, die der mögliche Anfang ist der Erfüllung von Daniel 9,27. Warum? Weil Daniel 9,27 ist das letzte Zeichen, was an den Juden und für die Nation Israel erfüllt werden muss, dass der Messias zum zweiten Mal wiederkommen wird. Das sind die Daten, und wir haben es vorher gesagt, Passafest, Laubhüttenfest, Passafest, Laubhüttenfest. Hier sind die genauen Daten, könnt ihr selbst nachschauen. Das zeigt uns, schon vor zwei Jahren kündigt Gott uns an, dass etwas Großes geschehen wird für die Nation Israel anhand von diesem Blutmond-Konstellation. Was geschehen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir können Daniel 9,27 lesen. Und dort steht, dass es einen Bund geben wird zwischen Israel und den arabischen Nationen für 7 Jahre. Und diese 7 Jahre bezeichnen den Anfang vom Ende. Und das liegt bereits für uns in der Vergangenheit. So, das allein muss uns zeigen, wir leben in einer wichtigen Zeit. Aber wir haben noch ein zweites Zeichen. Und das lesen wir in Offenbarung 12. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz lesen, gemeinsam, alle zusammen.
Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau unter der Sonne bekleidet und den Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Qual der Geburt.
Offenbarung 12 haben wir, glaube ich, alle schon mal gelesen. Ist jemand hier, der diese Stelle noch nicht kennt, schon mal gelesen, oder? Die meisten von uns. Und wir kennen alle und wir wissen, dass diese Stelle eigentlich für uns sehr, sehr wichtig ist, weil sie über das Hervorbringen der Überwinder spricht. Aber diese Stelle hat nicht nur eine geistliche Bedeutung, sondern wir sehen, hier steht, und es erschien ein großes Zeichen, wo? Im Himmel. Und der Herr hat uns gesagt, wir sollen die Zeichen des Himmels beurteilen. Und daher hat Gott in seiner Weisheit uns auch dieses Zeichen im Himmel gegeben. Jetzt schauen wir mal kurz in den Himmel. Soltan, kannst du das Licht noch mal ein bisschen abdrehen? Das ist der Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr es gut lesen könnt von da hinten. Ich warte mal kurz, bis das Licht ausgeht und dann vielleicht sehen wir ein bisschen mehr. Ja. Ja, so ist gut. Ihr seht uns. Ist okay, nur kurze Zeit, dann machen wir es gleich wieder hell. Aber ich glaube, so sieht man es am besten mit dem Kontrast. Das ist ein Ausschnitt vom Himmel und da unten steht das Datum, von wann dieser Ausschnitt ist. Am 23. Juli 2016, immer Mitternacht etwa. Wenn ihr dort in den Himmel schaut, dann sehen wir dieses Bild. Wenn also jemand am 23. Juli 2016, das ist schon ein paar Monate her, in den Himmel guckt, und zwar von Jerusalem aus gesehen, und Richtung Westen schaut, dann sieht er diese, dann sieht er sich ein paar Punkte, und keiner kann sich was darunter vorstellen, weil wir den Himmel nicht kennen. Aber wir müssen beachten, dass Gott uns hier was sagen will. Hier haben wir einen Stern, den viele kennen, das ist der Jupiter. Das ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Der größte. Und er ist auch bekannt als der Königsplanet. So wird er bezeichnet von den Astronomen. Das ist der allergrößte. Und hier ist Merkur, den kennen wir vielleicht auch. Das ist der sehr nahe an der Sonne. Und ein paar andere, die es nicht angezeichnet hat. So, als nächstes bleibt dieses Bild, aber ich zeige noch was dazu. Nämlich die Sternbilder, die da sind. Und ich glaube, viele von uns kennen das Bild der Jungfrau. Hier ist der Löwe, da oben ist, ich kann es selber nicht lesen, zu klein. Es gibt noch großer Wagen, großer Bär, kleiner Bär, und Orion und so weiter. Das sind Sternbilder, die seit der Antike schon bekannt sind. Und auch Hiob hat darüber geredet. Selbst Hiob Kapitel 9, Vers 9 hat gesagt, dass Gott bei seiner Wiederherstellung den großen Bären dort wieder freigelegt hat. Und er meinte hier diese Sternbilder. Und ein wichtiges, zentrales Sternbild für uns ist die Jungfrau Maria. Aber nicht Maria, aber die Jungfrau. Und der Löwe. Und wir sehen, im Himmel sind diese zwei sehr dicht miteinander verwoben, zusammen. Sie sind sehr dicht beieinander. Und jedes von diesen Sternbildern besteht aus einer Anzahl von Sternen. Zum Beispiel der Löwe besteht aus 7 Sternen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, das ist das Auge, der will nicht dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, das ist Auge. So, der Löwe, der besteht aus diesen 7 Sternen und die Jungfrau auch aus ein paar. Und der Jupiter ist hier in der Mitte. Was ich jetzt mache ist, ich scrolle mal ein bisschen in die Zukunft, ausgehend von diesem Datum, vom 23.07.2016. Und wir schauen uns an, wie sich das alles bewegt im Himmel. Wir gehen also in den August. Ich habe einfach nochmal zurück. Einen Monat später. Wir haben Jupiter, der ist in die Richtung der Jungfrau gerutscht. Wir haben jetzt noch Venus, die gekommen ist. Merkur ist von da oben, ist nach unten gewandert. Und die Sonne ist hier aufgetaucht, beim Löwen. Jetzt gehen wir wieder einen Monat weiter. Johannes hat recht, danke Johannes für den Hinweis. Es sind 9 Sterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich sehe leider von hier in diesem Blick so schlecht, denn doch, der Auge ist auch dabei. Komm, ja. Das ist doch nicht so scharf, wie ich dachte. Es sind 9 Sterne, ja. Okay, nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ja,
das stimmt. Das stimmt. Sorry. Nicht wesentlich, wenn so viel die Zahl 7 sind. 9. Okay. Jetzt gehen wir zurück. Also, wir waren im August und einen Monat später sind wir im September. Wieder rutscht der Jupiter in Richtung Jungfrau, die Venus da unten. Die Sonne ist jetzt hier. Merkur ist ein bisschen unter dem Löwen. Und jetzt wollen wir weiter. So, 10. Wir sind jetzt im Oktober. Ein Jupiter. Es macht etwas Wichtiges, der Jupiter tritt jetzt in den Bereich von der Jungfrau ein. Dann 11, wir sehen, Jupiter geht weiter in Richtung Jungfrau. Und was hier schon mal bemerkenswert ist, was wir merken können, Jupiter tritt jetzt in den Bereich der Jungfrau, aber nicht irgendeinen Bereich, sondern ihren Lendenbereich. Dieser Abschnitt, den wir hier sehen, das ist der Lendenbereich von der Jungfrau. Und in diesem Bereich ist der Jupiter zwischen Oktober und November eingetreten. Ja, wir sehen, er ist eigentlich da reingerutscht. Das merken wir uns mal zwischen Oktober und November. Jetzt gehen wir weiter zum Dezember. Wir sehen, der Jupiter rutscht weiter runter Richtung innerhalb des Lendenbereichs. Januar, er ist wieder ein bisschen weiter runter gerutscht. Februar, er hat sich nur ein bisschen verschoben. Dieses Ding ist leider ein bisschen weit weg da hinten. Ihr seht, ja, nur ein bisschen. Februar. Und was macht er jetzt? Jetzt geht er zurück. Ich muss mal ein bisschen mehr an meinem Laptop
hin. Sonst sollte er ganz so drücken.
Ja, immer
auf
dem So, also wir haben hier den Februar. Jupiter ist sehr dicht oder immer noch in dem Lendenbereich von der Jungfrau. Dann geht er wieder nach oben. März, April, Mai, Juni und er wieder runter. Juli, August. Und was im August passiert, ist interessant, als er wieder runtergeht, tauchen hier rechts oben noch ein paar weitere Sterne auf, Mars. Sonne kommt wieder den Löwen vor, Merkur ist hier, der Mond ist hier. Und jetzt kommen wir vom August zum September, und das ist die letzte Station, und die ist für uns wichtig, jetzt geht es weiter zu September. Am 23. September 2017, nächstes Jahr, sieht die Konstellation genauso aus. Mitternacht, wenn wir in Jerusalem sind und gegen Osten schauen. Was sehen wir? Da oben ist der Löwe mit seinen 9 Sternen. Und plötzlich hat er noch 3 weitere Planeten bekommen in einer Reihe. Venus, Mars, Merkur. Macht insgesamt 12 Sterne wie ein Kranz auf dem Kopf der Jungfrau. Die Sonne ist über der Schulter der Jungfrau. Offenbarung 12 sagt, sie ist mit der Sonne bekleidet. Und der Mond ist unter ihren Füßen. Und der Jupiter, was hat er gemacht? Der Jupiter hat genau zu diesem Datum den Bereich der Lende der Frau verlassen. Denke daran, der Jupiter ist der Königsstern, ein Bild auf das stärkere Teil, auf den überwindenden Teil. Und wir wissen aus Offenbarung 12, dass die Frau schwanger war. Und geschrien hat in wegen Qual der Geburt. Und was hat sie hervorgebracht? Ein männliches Kind. Und der Jupiter zeigt sehr deutlich, dass er den Lendenbereich der Frau verlassen hat. Und zwar genau zwischen September, August und September im nächsten Jahr.
In Frau 12 heißt und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen.
Genau. Ein Kranz, eine Krone von 12 Sternen. Der Löwe hat 9 Sterne und in dieser besonderen Konstellation sind noch 3 Planeten dazugekommen. 9 plus 3 macht 12. Das ist der Kranz. Und jetzt sehen wir noch einen Punkt.
Gehen wir nochmal kurz zurück. Zu der Zeit, als Jupiter eingetreten ist in den Wendenbereich der Frau. Das war Oktober, November, hier wieder reingekommen. Und wie lange war er drin, bis er wieder rauskommt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt kommt er raus. 9 Monate. Und 2 Wochen. 42 Wochen hat sich Jupiter bewegt in diesem Viereck. Was genau die Zeit ist von einer Schwangerschaft, bin ich normal verbreitet. Genau wie auch im Wahrheitsgesellschaft. So, im nächsten Jahr, am 23. September 2017, erscheint tatsächlich am Himmel ein Zeichen, genau wie das, was Offenbarung 12 uns gezeigt hat. Und vielleicht meinen wir ja, das kommt oft vor. Kein Problem. Aber wir haben das nachgerechnet. Und nicht nur wir, sondern viele andere Leute haben das nachgerechnet. Das letzte Mal, dass es genau so eine Konstellation gab mit Jupiter im Wendenbereich, der hin und her verläuft, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, war etwa 4000 vor Christus. Mit anderen Worten, dieses Sternzeichen tritt nur auf alle 6 bis 7000 Jahre. Das letzte Mal war 4500 irgendwas, das letzte Mal. Ich kann es nachschauen, wenn es interessiert. 5. August, 4500 irgendwas vor Christus. Vielleicht bei der Schaffung von Adam. Das kommt ziemlich genau hin. Aber das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass knapp 6000 Jahre später, nämlich in unserer Zeit, am 23. September, das ist nicht mehr so lang her, lang hin, wir werden dieses Zeichen wieder sehen. Das muss uns noch einmal versichern, dass wir in einer sehr, sehr wichtigen Zeit leben. Wer weiß, was am 23.09. geschieht. Aber wir wissen aus der Schrift, kannst du da anmachen, Wolfgang, ein bisschen heller, danke, dass es, wenn Gott etwas zeigt aus dem Wort oder am Zeichen am Himmel, dass es nicht an dem Tag etwas geschieht, was wichtig ist für die Nation. Aber es kommt sehr eng auf ein Intervall zusammen und es kann nicht mehr so lange darauf hinausgehen. So, wir haben hier ein wunderbares Bild und das wird uns auch zeigen, dass der Herr bald die Überwinder hervorbringen möchte. So wie der Jupiter 9 Monate in der Jungfrau war. So, lass uns bereit sein, die Zeit ist nicht mehr weit. Selbst die Sterne sagen es uns. Wenn wir immer noch nicht glauben, dann wird der Herr, kann er auch nichts mehr machen. Gell? So, lob den Herrn. Das für den Zeichen im Himmel. Amen. Herr, wir loben dich, Herr. Amen. Ja, Herr, wir wollen dein Wort richtig verstehen und begreifen. Mach uns alle bereit für deine Wiederkunft.
Amen.
Amen. Deine große Liebe, um diese Zeichen zu zeigen.
Amen.
Stehen und in unseren Herzen so etwas geschehen.
Amen.
Jesus, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit.
Amen.
Große Zeichen.
Amen.
Amen. Jesus, verändere uns.
Amen.
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 Wir wollen die Zeit, die wir haben, ausnutzen.
Amen. Ja.
Ja, danke, Herr, du bist so weise, Herr.
Amen.
Danke, dass wir das verstehen können.
Amen.
Dass du das uns offenbart hast.
Amen. Amen.
Ihr liegt wirklich an uns, Herr. Amen.
Ja. Oh, Herr, danke, Vater. Alles von dir benutzen.
Ja.
Um zu zeigen, was du tust.
Amen.
Dass wir auch nicht schlafen in dieser Zeit.
Amen.
Wachen und nüchtern sind und dir dienen und dich gewinnen.
Amen.
Bereite uns alle zu.
Amen.
Zeig uns und sag uns auch noch mehr, wie wir die Vorbereitung machen.
Amen.
Ja, danke, dass wir erkennen können, in was für einer Zeit wir leben.
Amen.
Wir möchten wirklich von dir das Wort annehmen und auch unser Leben dir neu geben.
Amen.
Herr Jesus Christus, ja, du bist unsere Hingabe an Gott, den Vater.
Amen.
Halleluja.
Gibt es noch irgendeine Frage dazu, oder? Wir können frei sein, Gemeinschaft haben, wir haben hier keine, genau,
kann man das irgendwie nachvollziehen, also quasi, dass man irgendwo auf der Webseite geht oder so, dass man diese Konstellation,
ja, ja, das ist eine Software, die man benutzen kann, um jeden Tag in dem Himmel nachzubauen und nachzustellen, weil heute ist die Astronomie so weit, jede Bahn, alles können sie ganz genau berechnen. Bis vor 6000 Jahren und noch bis in alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, aber es ist sehr, 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 sehr mächtig. Und da kann man einfach mit der Zeit spielen, zu sehen, wie die Planeten sich bewegen. Ja. Das ist nicht von mir, das ist einfach eine Software, die man benutzen kann. Aber man muss natürlich den Inhalt noch dazu matchen können.
Ja.
Ja.
Das andere sind Fixstellen.
Welches andere?
Die,
ja, das da? Ja, ja, genau. Das da sind nur, das sind die Planeten. Mhm. Venus, Mars, Merkur, Jupiter und Mond nicht, aber das, diese vier sind Planeten, wie die Erde, die um die Sonne herumkreisen. Unser Sonnensystem hat ja 8 Planeten. Acht bekannte Planeten, muss ich genauer gesagt sagen. 8 bekannte Planeten. Und das sind jetzt 4 davon. Jupiter, Merkur, Mars und Venus. Sonne ist unser Fixstern und der Mond ist natürlich der Mond, der zur Erde gehört. Ja. Ist noch eine Frage, oder? Das heißt nicht, dass man die Sonne von diesem Horizont aus sehen kann. Die Sonne ist ja immer da.
Ja,
die ist immer da, aber es kommt darauf an, wo du stehst in dem Moment. Ja, in dem Moment natürlich, wenn du jetzt von Jerusalem um Mitternacht hochguckst, siehst du natürlich keine Sonne. Das ist klar. Aber hinter dem Horizont ist es so, sieht es aus.
Denn wurde eingezeichnet. Die wurde dort manuell noch eingezeichnet.
Nee, die ist ja da.
Ist ja
nur verdeckt vom Horizont, der geht hier rüber so etwa,
ja.
Der Horizont. Und dann fängt er sich runter und irgendwann morgens um 4 oder 5 geht dann die Sonne auf. Im Osten. Hoffentlich im Geil. Das Sternbild ist ja erstmal unabhängig von dem Horizont, wo wir uns befinden, sondern das, so sieht es im Himmel ja immer aus. Die Sonne ist ja immer da. Auch jetzt draußen ist dunkel, aber die Sonne ist da. Wenn du durchgucken könntest, wenn die Erde transparent wäre, dann kannst du durchgucken, dann siehst du das. Ja. Ja. Natürlich gibt es eine geistliche Auslegung von Offenbarung 12. Das ist jetzt das aktuelle, das Sternbild im Himmel wirklich. Natürlich über den Inhalt von Offenbarung 12 müssen wir da noch einmal tiefer Gemeinschaft haben. Natürlich haben Sonne, Mond und die Sterne und so haben auch natürlich eine geistliche Bedeutung. Aber die spielen jetzt hier in der Ansicht nicht keine Rolle.
Ja?
Den Drachen?
Der Drache ist in diesem Bild, in diesem Screenshot nicht eingezeichnet, aber eine Sicht, die man hier sehen kann, ist, auf dieser Seite, jetzt links von der Jungfrau, befindet sich noch ein Sternzeichen, nämlich die Schlange. Die alte Schlange. Und diese Schlange, leider, ich habe es jetzt hier nicht, aber die Schlange ist hier links und sie hat oben über ihrem Kopf eine Krone. Und mit 7 Zacken. Genau wie es hier steht. Ja. Das ist im Sternbild die nördliche Krone, heißt es. Die nördliche Krone. Und die befindet sich hier genau links von dieser Frau und sitzt sozusagen direkt unter ihren Füßen. Es gibt mehrere Sichten, aber das ist eine davon, wie wir den Drachen hier in diesem Bild sehen. Natürlich jetzt hier drin ist er nicht, aber links davon ist er. Ja. Die Schlange, die alte Schlange, weil der ist ja die alte Schlange. Es gibt auch einen Drachen, der ist irgendwo da oben. Aber hier sehen wir die alte Schlange mit einer nördlichen Krone auf dem Kopf. Offenbarung sagt ja, der rote Drache, die alte Schlange, wird dort extra erwähnt in Offenbarung 12. In solchen Einzelheiten wird dieses Sternbild nicht gedeutet. Zumindest nicht, was diese Sicht betrifft. Es gibt noch ein paar andere Sichten, die man mit dem Drachen in Verbindung bringen kann. Aber was uns interessiert ist, am wichtigsten, ist die 12, die Sterne, die Sonne und der Mond. Weil das charakterisiert die Frau. Und die Frau ist ein Bild auf die Gesamtheit von Gottes Volk. Und darum geht es. Weil dieses Zeichen ist für das Volk Gottes. Es ist für uns. Und die Frau in Offenbarung 12 zeigt die Gesamtheit von Gottes Volk. Daher ist für uns im Fokus, wie ist diese Frau eingekleidet? Nämlich mit den 12 Sternen, der Sonne und dem Mond. Und der Jupiter, der als das männliche Kind hier auftritt. Und genau 9 Monate und 2 Wochen in diesem Bereich der Jungfrau hin und her bewegt. Und dann kommt er heraus. Das ist erstaunlich. Selbst am Himmel, der Himmel hat diese biologische Wirklichkeit und Wahrheit auch uns gezeigt. Ich hoffe, wir sind alle überzeugt, dass der Herr bald kommt. Gibt es sonst noch eine Frage? Sonst können wir auch jetzt mal ein paar Minuten Pause machen. Und danach sehen wir weiter über die Vorbereitung auf die Wiederkunft.